Eine Woche weniger. Euer Meinungscast mit Emilas Tänzer.
Wir schreiben den 11. Zion im Jahr 2420 nach der Sammlung. Meine Freunde, herzlich willkommen zu Eine Woche weniger, eurer Quelle für Hintergrundinfos zu Ereignissen aus Politik und Gesellschaft der vergangenen Woche. Mein Name ist Emil und ich bin froh, dass ihr hier seid, denn einmal mehr waren meine Vermutungen der letzten Wochen zutreffend. Das Drama um SMBS geht in Zwartwend in den nächsten Akt. Außerdem schauen wir noch einmal auf die Katastrophe im Tal von Hecherbuk. Also passt gut auf, dann lernt ihr was. Die Folge beginnt so, wie die letzte endete. Am 4. Zion hielt der beskanische Premierminister Sial eine Rede zur Lage der Nation. Darin ging er auf die Flutkatastrophe am Milovasta ein und bat die Beskaner darum, ihren Landsleuten beizustehen, deren Hab und Gut und Obdach der Fluss genommen hat. Seine Worte, nicht meine. Wichtiger noch als die Versorgung der Geflüchteten aus dem Milovasta-Gebiet erscheint die Suche nach den Vermissten im Tal von Hecherbuk. Sial legte offen, sein Land habe nicht genügend Kapazitäten, um eine groß angelegte Suche zu organisieren. Die Behörden täten bereits ihr Möglichstes, um den Menschen vor Ort zu helfen. Es komme nun auf die Unterstützung durch Freiwillige an. Er teilte mit, die internationale Staatengemeinschaft offiziell um Hilfe bitten zu wollen. Das tat seine Regierung dann auch am gleichen Tag auf offiziellem Wege mit einem entsprechenden Gesuch beim Kontinentalrat. Die Entscheidung über eine Resolution des Gremiums steht jedoch noch aus. Meine Freunde, es ist nicht neu, dass der Kontinentalrat Akrajus einige Zeit braucht, um zu einer Entscheidung zu gelangen. In Beskans Lage ist die Eingabe beim Rat daher auch eher Formsache. Eigentlich geht es hier nur darum, dass die Staaten formal erklären, nur zur Hilfeleistung Kräfte nach Beskan zu entsenden, diese den zuständigen beskanischen Behörden unterzuordnen, sich nicht gegenseitig zu behindern und sofort nach Auflösung der Situation wieder abzuziehen. Ein simples Wir kommen in friedlicher Absicht. Dazu liegt im Rat bereits seit dem 5. Zion eine Resolution über die Hilfeleistung vor, über die nur noch abgestimmt werden muss. Dem Abjoren Sewin zufolge sind sich wohl auch alle Staaten einig, diese Resolution verabschieden zu wollen. Allein Gohar blockierte die Entscheidung bisher per Veto. Der goharische Regierungschef Razuk betonte auf mehreren Sitzungen des Kontinentalrats in der vergangenen Woche, die vor Ort befindlichen Grenzschutzeinheiten seien bereits mit der Suche nach Verschütteten beschäftigt. Man habe sich mit Beskan im Rahmen der Flutkatastrophe auf ein solches Vorgehen im Notfall geeinigt. Razuk habe nicht vor, dieselbe Erklärung friedlicher Absichten zweimal abzugeben und es sei aus seiner Sicht auch nicht notwendig, dass sich weitere Staaten an der Aktion beteiligen. Es sieht also erst einmal ganz danach aus, als würde eine umfangreichere Hilfsaktion an kindischem Kompetenzgerangel scheitern. Während nun also in der vergangenen Woche Gohar im Alleingang an einer Rettungsaktion arbeitet, bisher aber, wieso auch immer, kaum Erfolge vorweisen kann, haben die humanitären Netzwerke Morgenthau und Nebelherz Vorbereitungen getroffen, um den Betroffenen der Katastrophe vor Ort zu helfen. Morgenthau handelt dabei direkt im Auftrag des dümerischen Königs Freda III. Nebelherz verzichtet auf staatliche Aufträge, wodurch es keiner gesonderten Erklärung friedlicher Absichten bedarf. Beide Netzwerke haben nach eigenen Angaben bereits mit der Versendung der ersten Hilfslieferungen begonnen, obwohl ihnen noch keine beskanische Zusage vorliegt, die Region überhaupt betreten zu dürfen. Wo diese Lieferungen dann ankommen sollen, erschließt sich mir nicht, meine Freunde. Und ohne Resolution des Kontinentalrats ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Beskan die Morgentaulieferungen an der Grenze abweisen wird. Denn das Netzwerk wird unmittelbar von der herrschenden Familie Dümeringens betrieben und somit als staatliche Organisation betrachtet. Solange Freda III. Nicht eine Einigung mit Premierminister Sial über die Hilfeleistung vor Ort erzielt, ergibt also das Handeln des Morgentau-Netzwerks gar keinen Sinn. Die Nebelherz-Initiative hat da schon mehr Aussicht auf Erfolg. Die brauchen nämlich keine Zusage, da ihnen als nichtstaatliche Organisation keine feindlichen Absichten unterstellt werden. Und das sind geübte Leute, wenn es um Naturkatastrophen mit humanitärer Komponente geht. Also hoffentlich können sie in der Situation von Nutzen sein. Die BMET-Grenzschutzkräfte sind derweil von weiterem BMET-Personal mit allem möglichen Bergungsgerät verstärkt worden und scheinen tatsächlich nach Vermissten zu suchen. Und sie finden auch welche. Offiziell hat sich die Zahl der mutmaßlich Verschütteten bereits um 33 reduziert. Die meisten Gefundenen konnten jedoch nur tot geborgen werden. Inzwischen ist die Katastrophe 9 Tage her und die Wahrscheinlichkeit, Überlebende zwischen den Trümmern zu finden, sinkt rapide. Und die einzigen Hilfskräfte vor Ort gehören zu BMET. Die sind zwar hervorragend ausgestattet, aber eben auch wenige. Ich rechne nicht damit, dass uns über die immer noch 150 Vermissten gute Nachrichten ins Haus stehen. Aber geben wir die Hoffnung nicht auf. BMET hat parallel zur Suche nach Vermissten auch damit begonnen, das Wasser über lange Rohrleitungen um den Berg herum in Richtung Norden zu pumpen. Jetzt, da man die Menge einschätzen könne, prüfe die Konzernführung alle in Frage kommenden Möglichkeiten, das Schmelzwasser abzuleiten. Da der Strom des aus der Bergflanke tretenden Wassers inzwischen versiegt ist, sehen wir nun also den Pegelstand im Tal von Hecherbuk wieder sinken. Also jedenfalls könnten wir das sehen, wenn BMET irgendwen ins Tal lassen würde. Aber nachdem alle Anwohner aus dem Tal evakuiert worden sind und Beskan den Gohari offenbar freie Hand gelassen hat, haben diese anscheinend entschieden, dass es für alle das Sicherste ist, wenn BMET die Unglücksstelle weiträumig abschirmt. Was wir wissen, konnte man von den umliegenden Bergen aus beobachten und da sehen wir unter anderem, dass die Grenzschutzkräfte weiterhin die Wasserläufe im Auge behalten. Auch die Luftüberwachung scheint sich nicht verändert zu haben. Noch besteht also für uns alle kein Grund zum Durchatmen. Ihr kennt mich. Ich bleibe dran und lasse euch wissen, sobald es etwas Neues aus dem Tal gibt. In der Zwischenzeit müssen wir aber mal den Schauplatz wechseln, denn wie sich am 9. Ziyun in den Medien lesen ließ, hat Swartland offiziell die Bürgschaftsanträge von SMBS zurückgewiesen. Damit ist die weitere Finanzierung des strauchelnden Maschinenbauers immer noch offen. Milun Mako hat derweil in der vergangenen Woche nicht nur seine Angebote bezüglich der Anlagen in Dimbalan und Lanondor bekräftigt, sondern soll nun auch ein Angebot für die Übernahme des Schiffsterminals in Niederhafen abgegeben haben. Das ist zwar von offizieller Seite noch nicht bestätigt, dürfte aber dennoch dazu beitragen, den Firmenwert von SMBS zumindest stabil zu halten. Melina Nandu schließt inzwischen nicht mehr aus, den Streik durch eine schnelle Automation einiger SMBS-Anlagen zu überwinden. In einem Interview mit dem Abjoren Seewind sagte sie, das Unternehmen sei aktuell durch die uneinsichtigen Mitarbeiter fast vollständig lahmgelegt und sie werde alle Maßnahmen prüfen, die diesen Zustand beenden könnten. Die Nachfrage, ob sie beabsichtige, eines der beiden fraglichen Werke mit Unterstützung von Milun Mako zu automatisieren, um einen Teil der Produktion wieder aufnehmen zu können, ließ sie im Großen und Ganzen unkommentiert. Zwischen dem ganzen Blabla war nicht viel herauszulesen, aber eben auch keine klare Verneinung. Ich habe deshalb nochmal meinen Insider-Kontakt bei SMBS aktiviert und der bestätigte mir, seine Vermutung, die Nandu-Administration wolle Lanondo automatisieren, sei zutreffend gewesen. Er führte weiter aus, im Konzern ginge das Gerücht, Nandu würde Gift und Galle spucken, weil die Streikenden ausgerechnet Lanondo besetzt halten. Augenscheinlich ist das kleine Generatorenwerk ein wichtiger Teil der Rechnung. Einer alten Bekannten verdanke ich die Info, dass sich in einigen Protokolldateien verschiedener Planungssitzungen von Milun Mako Hinweise darauf finden, dass der Konzern wohl mehrere Aufwandsschätzungen für unterschiedliche Leistungen auf Anfrage der SMBS vorgenommen hat. Da ist zwar nie die Rede von Lanondo als Standort, aber einige Punkte geben mir Anlass, die Angaben auf die besetzte Anlage von SMBS dort zu beziehen. Zum Beispiel wird da in einer Datei die Grundfläche für die Positionsplanung von Fertigungsarmen genannt. Und die passt schon mal auf Lanondo. In einer anderen Datei wird mit Bezug auf SMBS die Anzahl der Stockwerksebenen genannt, die ebenfalls der Haupthalle im Lanondo-Werk entspricht. Und es gibt noch einige andere Hinweise, aber das würde jetzt ein wenig zu genau, wenn ich euch das erzähle. Ich will ja meine Bekannte nicht in Schwierigkeiten bringen. Ich habe mal ein bisschen zusammengerechnet und komme auf eine Gesamtsumme für die betrachteten Leistungen in Höhe von rund 1,4 Millionen Zinyun. Das ist ein überraschend niedriger Auftragswert, aber ich schätze mal, mir liegen auch nicht alle Informationen vor. Wie dem auch sei, selbst 1,4 Millionen sind für SMBS aktuell nicht zahlbar, wenn sie nicht irgendwelches Eigentum veräußern. Und das ist auch schon das Stichwort, denn unbestätigten Medienberichten zufolge interessiert sich Milun Mako nun für den Kauf des SMBS-Terminals in Dimnarell. Und das ist ein schickes Teil, gut ausgestattet und hochmodern. Der Maschinenbauer hat das Terminal erst vor 4 Jahren fertiggestellt und in Betrieb genommen. Es wird nicht nur zum Verschiffen der eigenen Produktpalette genutzt, SMBS wickelt auch den Warenverkehr anderer Unternehmen über das Terminal ab und verdient sich sozusagen ein bisschen was dazu. Das Terminal schlägt im Jahr etwa 7 Millionen Tonnen Waren um. Ihr könnt euch ungefähr vorstellen, von welcher Wertschöpfung wir hier sprechen. Im Moment wandert aber sowieso kein einziger Container dort über die Kaikante, immerhin wird das Terminal weiterhin bestreikt. Milun Mako betreibt insgesamt genau ein eigenes Containerterminal und zwar in Wenamünde im Königreich Dümeringen, das allerdings schon seit 2407. Völlig neu wären die in dem Geschäft also nicht. Es könnte sich hierbei folgerichtig um ein ernst gemeintes Angebot handeln. Der Mehrwert spricht auch für sich, denn mit Dimnarell würden sich die bedienbaren Routen zum Beispiel nach Artico und Inundo drastisch erweitern. Das Milun Mako Terminal in Wenamünde ist außerdem nicht vollautomatisiert und wird es wohl in nächster Zeit auch nicht werden. Dümeringen hat die Genehmigungen für Vollautomatisierung nämlich auf unbestimmte Zeit ausgesetzt. Die prüfen wohl die Besteuerung und wollen selbstverständlich nicht riskieren, dass ihnen durch verfrühte Genehmigungen Einnahmen durch die Lappen gehen. Und wie man das Königreich kennt, wird diese Prüfung wohl ein paar Jahre dauern. Mit ein bisschen juristischer Trickserei könnte Milun Mako in Dimnarell innerhalb weniger Monate ein vollautomatisiertes Terminal schaffen und somit das ganze Ding bei minimalen Kosten betreiben. Man liefe auch nicht Gefahr, dass irgendwer irgendwie streikt oder das Terminal besetzt, denn Personal bräuchte man vor Ort ja nicht mehr. Also alles in allem wäre das von Vorteil für beide Beteiligten. SMBS bekommt ein wenig Kapital und kann damit nach Räumung des Generatorenwerks in Lanondor dort mit der Automatisierung starten. Milun Mako bekommt ein ausbaufähiges Terminal mit Zugang zum Wendmeer und bekäme einen Teil der Investition sogar direkt wieder zurück, wenn es von SMBS beauftragt wird, seine Dienstleistungen in Lanondor zu erbringen. Alles fügt sich, wie mein Opa zu sagen pflegte. Die Nandu-Administration wird in der kleinen Anlage in Lanondor versuchen, ein Pilotprojekt auf den Weg zu bringen, das zeigen wird, ob eine Vollautomatisierung in Swartland gangbar ist. Die Generatorenproduktion wird SMBS wieder etwas Handlungsspielraum verschaffen, ohne dass man irgendwie auf die Arbeitnehmer zugehen müsste. Milun Mako übernimmt vielleicht zusätzlich weitere Anlagen von SMBS, um nach und nach mehr Aufträge des Maschinenbauers zu erhalten und hat das swartwendische Traditionsunternehmen mit der Zeit immer enger an der Leine. Der Einbau eigener Technik schafft natürlich Abhängigkeiten, von denen SMBS nur loskommen könnte, wenn es zu eigenem Kapital käme. Und das wird Milun Mako im Zweifel zu verhindern wissen. Das wäre aber im Grunde auch kein Problem für die SMBS-Führung, denn die hat ihre Wurzeln ja ohnehin beim Automationsprofi. Man könnte fast meinen, Milo und Marco habe die ganze Situation seit Jahren geplant. Jetzt muss SMBS es nur noch schaffen, Lana dort zu räumen, damit die Umsetzung des Plans in die erste Phase gehen kann. Bleibt eigentlich nur zu hoffen, dass die Streikenden kurzfristig Unterstützung von außen organisieren können. Ein anonymer Geldgeber, wie er bei den Umweltschützern in Dejant aufgetreten ist, käme den SMBS-Angestellten sicher gelegen. Ich glaube kaum, dass sich so jemand unter meinen Hörern befindet, aber hey, wenn du das gerade hörst, hier hättest du die Möglichkeit, deine viele Kohle mal sinnvoll zu investieren, um damit tatsächlich Menschen zu helfen. Habe ich das gerade gesagt? Gut, meine Freunde, ihr wisst jetzt Bescheid. Nutzt die Kommentarsektion, wenn ihr das Bedürfnis habt, eure unfundierten Meinungen in den Äther zu blasen. Aber denkt dran, seid kein Vielfraß. Wer überzeugen will, muss freundlich sein. Wir hören uns in 9 Tagen wieder, wenn wir wieder eine Woche näher am Ende der Zivilisation stehen, wie wir sie kennen. Bis dahin bleibt standhaft. Das war noch nicht der Abgesang. Euer Emil.